Wie lange im Muttental schon Steinkohle abgebaut wird, ist nicht bekannt. Vermutlich seit 1000 Jahren.
Fasziniert liest der kleine Sascha die Schautafeln am Wegesrand. Zu sehen ist von Bergbau zunächst nichts. Nur bewaldete Berge und Wiesen, so wie früher, bestätigt die Muttental-Tourführerin Hildegard Zaske.
Dass da vom Menschenhand nichts verändert wurde. Es ist noch so, wie es damals war. Das ist besonderer Muttental.
Und dennoch, hier ist mächtig gebuddelt worden. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es im Muttental 30 bis 40 Zechen und unzählige Stollen.
Die ersten Bergleute hier im Muttental, das waren Bauern. Sie hatten große Bauernhöfe und auf dem Bauernhof, da lebte die ganze Familie, der ganze Familienverband. Der bestand aus 24 bis 36 Personen. Die Frauen, die mussten dann im Sommer die Ernteerträge einbringen, die mussten Sauerkraut machen, die mussten die Fische trocknen, die mussten Obst trocknen und alles einmachen. Und die Männer waren dann dazu verbannt, hier Kohle zu fördern.
Die erste hier geförderte Kohle war ganz dicht unter der Erdoberfläche.
Ein sicherer Wegweiser dafür, dass die Bauern wussten, wo Kohle war, das waren die Maulwurfshügel. Wenn die Maulwurfshügel, wenn da schwarze Erde rauskam, dann wussten die, aha, da läuft die Kohle her.
Immer den Kohleflözen folgend gruben die Bauern Loch nach Loch, um an die Kohle zu kommen. Schnurgerade hintereinander. Pingen wurden die Löcher genannt.
Das war der sogenannte Pingenabbau. Und daher kommt dann auch der Ausdruck nicht so pingelig sein.
Bis heute sind die Pingen erkennbar. Der Weg dorthin führt über weite Wiesen und Felder, die das enge, dicht bewaldete Tal des Muttenbachs umgeben. Der Wegesrand ist gesäumt mit Überresten des Bergbaus. Die Tiefbauzeche Nachtigall, der Schacht Konstanz, die Stollen Turteltaube Maximus, Juno und der Stollen Nachtigall, den man auch von innen besichtigen kann.
Der bricht nicht ineinander, der ist ausgebaut.
Doch. Komm los, komm rein.
Trotz ausgiebiger Sicherheitsvorkehrungen im Besucherstollen, vor herabfallenden Steinchen, ist man auch hier nicht völlig gefeit. Helme sind unerlässlich.
Haben Sie die Verstellmöglichkeit gefunden? Hinten im Helm, mittendrin ist noch Verschluss.
Früher gehörten zur Sicherheitsausstattung noch schwere Arbeitsschuhe und ein Vogelkäfig samt Piepmatz.
Wenn dann Gase waren und der Geitling für Vogel von der Stange fiel, dann war der Bergmann auch vorgewarnt und er konnte dann ganz wacker abhauen, sehen, dass er rauskam.
Keine Angst, heutzutage sorgt eine gute Bewetterungsanlage für frische Luft. Wie verschiedenartig die Sicherheitsvorrichtungen früher waren, dokumentieren die Türstöcke, die Vorrichtungen, mit denen die Gänge gestützt wurden. Der polnische Türstock ist der einfachste. Lediglich Holzstempel sind zwischen Boden und Decke gerammt und ein Querbalken darüber gelegt. Nichts ist verzahnt, nichts ist genagelt.
Wir kommen jetzt weiter, zwei Schritte, und dann haben wir den sogenannten Ganzstahlausbau. Der ist bewusst an dieser Stelle gemacht worden, weil das Gebirge über uns hat eine Mächtigkeit von ungefähr 70 Metern.
Der Ganzstahlausbau verfügt über eine viel höhere Tragfähigkeit und war billiger, rostete dafür aber recht schnell.
Und wenn da mal Druck aus den Seiten kommt, dann haben wir nicht das sogenannte Holzgeschrei. Es klappte zusammen, keiner hörte was, keiner war vorgewarnt und der Bergmann konnte dann sehen, wo er blieb.
Wiederum ein Stück weiter ist die ideale Stützvariante zu besichtigen. Der gemischte Ausbau aus Holz und Stahl. Und dann, ein paar Schritte weiter, zweigt auf einmal ein kleiner, dunkler Weg nach links ab.
Da rein, hier links rein. Das ist die schönste Stelle im ganzen Stollen. Sie können da sehen, wie der Bergmann früher gearbeitet hat.
Durch ein Fenster blickt man auf einen echten Flöz. Der Kohlenstrang mitten im Gestein ist lediglich 80 cm breit und 60 cm hoch. Der Bergmann hat hier drin gelegen und über und unter und neben sich die Kohle herausgeschlagen. Meter für Meter hat er sich vorgearbeitet. Ohne elektrisches Licht, oft nur mit einer Bergmannslampe, die er Stück für Stück weiter vorrückte. Die unvorstellbaren Arbeitsbedingungen jagen manch einem regelrechte Schauer über den Rücken.
Arg haben sie arbeiten müssen. Müsste ich heute nicht machen, im Bergbau arbeiten.
Die kleine Sabrina ist derweil mit etwas ganz anderem beschäftigt. Nervös tänzelt sie auf der Stelle und nestelt verlegen an ihrer Jeans herum.
Ich muss ganz dringend aufs Klo.
Papi hat Erbarmen. Zusammen mit Sabrina geht er den 130 Meter langen Gang zurück, raus aus dem Stollen Nachtigall. Dort ist ein Toilettenhäuschen. Früher war die Notdurftverrichtung ein echtes Problem. Insbesondere, wenn die Bergleute tief im Stollen waren, konnten sie nicht so einfach hinausspazieren, um zur Toilette zu gehen.
Das Gestein ging nicht bis an den Stollen ran, sondern wir hatten ja noch große Nebenräume. Und wenn da der Bergmann mal musste, dann ging er dann in den Nebenraum rein und machte da seinen Haufen. Da lag dann Haufen neben Haufen und Papier und Blatt neben Blatt. Und die Bergleute waren früher, die waren alle wurmkrank. Das war ja ein Gestank da, das war unhygienisch.
Und wir haben hier auf der Tafel, da haben wir auch stehen, wenn der Bergmann dann in der Abseite war und hat er seine Note verrichtet, da durfte er dann nicht in der Nase bohren, durfte die Finger nicht im Mund stecken. Man wollte damit vermeiden, dass noch mehr Bergleute angesteckt waren. Und dann erfand man den sogenannten Kübel. Und ein Bergmann, der nicht mehr 100% arbeitsfähig war, der wurde dann zum Kübelmajor, wurde der ernannt. Der hatte die Oberaufsicht über den Kübel hier.
Später wurden die Kübel durch Chemietoiletten ersetzt. Wieder raus aus dem Stollen geht es parallel zum Muttenbach vorbei am Tagetrieb Frielinghaus, das ist ein schräg nach oben führender Grubenbau, bis zum Bethaus der Bergleute. Hier ist heute ein kleines Museum und mit einem bisschen Glück trifft man auf ehemalige Bergmänner wie Herbert Rosendahl, die bereitwillig von ihrem harten Job berichten.
Ich habe mit 14 Jahren angefangen und ich war praktisch noch Kind. Ja. Mit 16 kam ich in eine Grube.
Heutzutage haben es Kinder und Jugendliche im Muttental viel besser. Auch weil Hildegard Zaske so schöne Geschichten erzählt.
Er hat ein Schweinehirt, der hat die Schweine seines Vaters gehütet, hat ein Feuerchen gemacht, war abends kalt, wollte sich ein bisschen aufwärmen, hat Holz gesammelt, hat ein Holzfeuer gemacht und am nächsten Morgen, da brannte das Feuerchen immer noch. Und dann ist er weggegangen, hat die Schweine gehütet, kam abends wieder, das Feuerchen brannte immer noch. Dann hat er am nächsten Morgen seinen Vater geholt, dann haben die zusammen geguckt. Dann haben die festgestellt, dass das kein Holzfeuer mehr war, sondern das waren schwarze Steine, die brannten. Und weil die dicke, fette alte Muttersau dieses Loch da gegraben hat, soll das Tal Muttental heißen.
Wenn den Kids Flöze, Stollen und Zechen aber trotz Hildegard Zaskes Erzählkunst zu viel werden, können sie sich im Muttenbach oder auf einem nachgebauten Stollenrad, einem Fahrrad auf Schienen, austoben.
Ah, ich fliege hier gleich raus, Andreas. Andreas, hör bitte auf!
Die Eltern lassen sich derweil weiter vom Bergbau und dem schönen Muttental fesseln, selbst wenn sie ganz andere Gegenden gewöhnt sind.
Ruhrgebiet, das hat man sich schwarz vorgestellt und dem ist nicht so. Das hat mich erstaunt, dass es die Gegend wie bei uns im Schwarzwald oder das Allgäu ist. Also mir gefällt es hier.